Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo ruft die Jugendorganisation von Muhammadiyah auf, die Wahl 2024 zu bewachen und zu schützen. Indonesiens Außenministerin stellt drei indonesische Bemühungen zur Rehabilitation und Wiedereingliederung ehemaliger Terroristen in Indonesien vor. Nach Angaben der indonesischen Außenministerin wird Bundeskanzler Olaf Scholz umgehend Indonesien besuchen. Laut der indonesischen Außenministerin darf die Politik die Solidarität für Afghanistan nicht behindern. Indonesien möchte eine Partnerschaft mit China entwickeln, die Wohlstand und Stabilität bringt. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hofft auf die Unterstützung von allen Anhängern der zweitgrößten islamischen Organisation in Indonesien, Muhammadiyah, um friedliche Parlamentswahlen im Jahr 2024 aufrechtzuerhalten. Dies wurde von Präsident Joko Widodo am Mittwoch, den 20. September, beim großen Aufruf der Jugendorganisation von Muhammadiyah namens KOKAM im Manahan Stadium in Solo der Provinz Zentraljava übermittelt. Der Präsident glaubt, dass die indonesische Nation zur Demokratie reif ist und bereit ist, sich den gleichzeitigen Wahlen im Jahr 2024 zu stellen. Der Präsident bestritt jedoch nicht, dass es bei dieser großen Agenda zu potenziellen Spannungen kommen würde. Ich bin sicher, dass unsere Nation zur Demokratie reif ist. Aber wir können nicht leugnen, dass weiterhin potenzielle Risiken und potenzielle Spannungen bestehen werden. Und hier ist die Rolle und der Beitrag von freiwilligen Organisationen und Jugendorganisationen wie KOKAM Muhammadiyah sehr notwendig. Der Präsident Vilfort, dass Unterschiede in Entscheidungen, Argumenten sowie Sieg und Niederlage während der Wahlen normale Dinge seien. Dies sollte jedoch den Geist der Einheit und Einigkeit der indonesischen Nation nicht beeinträchtigen. Der Präsident betonte weiter, dass die indonesische Nation angesichts der bevorstehenden schwierigen Herausforderungen auch die Chance habe, den Sprung zu einem entwickelten Land zu schaffen. Nach Ansicht des Präsidenten sind hierfür Führungspersönlichkeiten erforderlich, die konsequen und mutig sind, Risiken einzugehen, sich zusammenschließen, den Menschen dienen und in der Lage sind, auf der Makro- und Mikroebene zu arbeiten. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi nahm am Mittwoch am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York an der 13. Ministerplenarsitzung des Globalen Forums zur Terrorismusbekämpfung teil. Ziel des Forums ist der Erfahrungsaustausch zur Terrorismusbekämpfung und zum Umgang mit Radikalisierung in Indonesien, insbesondere zu Rehabilitations- und Reintegrationsstrategien für ehemalige Terroristen. Retno Marsudi erklärte, dass die Rehabilitation und Wiedereingliederung für Indonesien alle Aspekte abdecken müssen, nicht nur auf ehemalige Terroristensträflinge, sondern auch die Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft und des Umfelds, das sie aufnehmen, stärken müssen. Der Minister erwähnte drei Bemühungen Indonesiens bei der Rehabilitation und Wiedereingliederung, nämlich die Priorisierung eines Ansatzes, der die Bedeutung der Rolle und der synergetischen Unterstützung zwischen Regierung und Gesellschaft unterstreicht. Die zweite Anstrengung besteht darin, sicherzustellen, dass technologischer Fortschritt und Forschung nicht missbraucht werden. Die nächste Anstrengung besteht darin, weiterhin ein sicheres Umfeld zur Abwehr von Extremismus zu gewährleisten, unter anderem durch Bildungsprogramme für Frauen und Kinder. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, Bundeskanzler Olaf Scholz werde Indonesien besuchen. Dies teilte Außenministerin Retno Marsudi am Dienstag nach einem Treffen mit der deutschen Delegation am Rande der UN-Generalversammlung in New York mit. Wie die Nachrichtenagentur Antara zitierte, wann der Besuch stattfinden wird, kann Außenministerin Retno nicht bestätigen, dass sich beide Parteien noch auf den Besuch vorbereiten. Sie sagte jedoch, dass die Vorbereitungen für das Treffen zwischen den beiden Staats- und Regierungschefs bereits begonnen hätten, einschließlich der Pläne im November 2023, ein Treffen der Außenministerinnen Indonesiens und Deutschlands in voller Form in Deutschland abzuhalten. Sollte dies geschehen, wäre dieser Besuch Scholz' zweiter Besuch in Indonesien, nachdem er Präsident Joko Widodo beim G20-Gipfel auf Bali im November 2022 getroffen hatte. Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi hat erklärt, dass die Politik die Solidarität nicht behindern dürfe, Frieden und Wohlstand in Afghanistan zu schaffen. Sie betonte, dass über der Politik die Menschlichkeit stehe. Ihre Aussage wurde am Dienstag, den 19. September, während der Teilnahme an der hochrangigen Veranstaltung zur globalen Solidarität mit den afghanischen Frauen und Mädchen im UN-Hauptquartier in New York, USA, übermittelt. Die Außenministerin begann ihre Rede mit den Worten: Alle sind aus einem einzigen Grund hier, nämlich Solidarität für die Frauen und Mädchen Afghanistans zu zeigen. Sie sagte, dass die Situation von Frauen und Mädchen in Afghanistan sehr besorgniserregend sei. Die Außenministerin übermittelte auch Indonesiens Beitrag zu Afghanistan. Retno Marsudi erläuterte ihre humanitäre Hilfe durch Lieferung von 10 Millionen Dosen Polio-Impfstoff nach Afghanistan in Zusammenarbeit mit der UNICEF, den Erfahrungsaustausch mit afghanischen Geistlichen und die Bereitstellung der Fortbildung für Frauen. Indonesiens Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati hat bestätigt, dass die Regierung bereit sei, eine Reihe flexibler fiskalpolitischer Entscheidungen bereitzustellen, um größere vorgelagerte Öl- und Gasinvestitionen nach Indonesien zu bringen. Sri betonte jedoch auch, dass durch Fiskalpolitik zum Beispiel steuerliche Anreize sicherlich sinnvoll bereitgestellt werden. Am Mittwoch, den 20. September, bei der Eröffnung der 4. Internationalen Tagung über indonesisches Öl und Gas 2023 im Bali Nusa Dua Convention Center sagte sie, dass sie bereit sei, offen zu sein und sich verschiedene Bestrebungen von Wirtschaftsakteuren anzuhören, damit sich das Klima für Öl- und Gasinvestitionen in Indonesien weiterentwickle. Dazu gehörten Investitionen, die Indonesien bei der Verwirklichung des angestrebten Netto-Null-Emissionsziels bzw. der Netto-Null-Emissionen 2060 unterstützen sollen. Indonesien strebe eine Produktion von 1 Million Barrel Öl pro Tag und 12 Milliarden Standard-Kubik-Fuß Gas pro Tag bis 2030 an. Sri Mulyani sagte, dass das nationale Upstream-Öl- und Gasziel ohne angemessene finanzielle Unterstützung nicht erreicht werden könne. Die indonesische Regierung äußerte über den koordinierenden Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto den Wunsch, dass sich die Partnerschaft mit China weiterentwickeln und den Menschen beider Länder Wohlstand, Stabilität und Chancen bringen könne. Dies teilte Minister Airlangga am Mittwoch, den 20. September, bei einem Empfang zum 74. Geburtstag der Volksrepublik China in Jakarta mit. Airlangga bekräftigte die Bedeutung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit Indonesiens mit China, die durch seit langem enge bilaterale Beziehungen zwischen den beiden Ländern geprägt sei. China ist auch einer der größten Handels- und Investitionspartner Indonesiens. Er fuhr fort, dass sich die indonesische Regierung weiterhin für die Förderung von Partnerschaften einsetzt, damit diese weiterhin Ergebnisse zum gegenseitigen Nutzen hervorbringen. Die indonesische Regierung würdigt China für die Unterstützung der ASEAN-Ansichten zum Indopazifik, insbesondere während Indonesiens ASEAN-Vorsitz im Jahr 2023 und bei den gemeinsamen Bemühungen, Wohlstand und Stabilität in der Region zu erreichen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.393,6 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.129,2 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.370 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 26 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, Sie hören nun das Programm Diplomatische Ecke mit dem Titel Die indonesische Botschaft in Bangkok stellt Kultur durch die indonesische Kulturnacht 2023 vor. Die Botschaft der Republik Indonesien in Bangkok veranstaltete die indonesische Kulturnacht 2023, um dem thailändischen Volk den Reichtum und die Einzigartigkeit der indonesischen Kunst und Kultur vorzustellen. Die Veranstaltung fand am Sonntag, den 17. September, im Peak Ganesha Theater Building, Siam Square One, Bangkok, statt. In seinen Ausführungen sagte Botschafter Rahmat Budiman, Das die Indonesische Kultur nach 2023 mit dem Thema Präsentation der indonesischen Kultur, ein Teil der jährlichen und laufenden integrierten Werbeaktivitäten der indonesischen Botschaft in Bangkok sei. Die Aktivität heißt das Handels-, Tourismus-, Investitions- und Kulturforum und findet von August bis Oktober statt. Wie in einer Pressemitteilung der Indonesian Botschaft in Bangkok berichtet, die antara am Montag, den 18. September erhalten hat, sagte Rahmat Budiman, die Interaktion zwischen dem indonesischen und thailändischen Volk hat seit langem zu einer kulturellen Akkulturation geführt, die viele Gemeinsamkeiten innerhalb der Unterschiede geschaffen hat und so die bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und Thailand in verschiedenen Aspekten geprägt hat. Laut Rahmat Budiman kann die indonesische Kultur nach 2023 das Wissen und Verständnis der Thailänder über den vielfältigen Reichtum indonesischer Produkte, Investitionsmöglichkeiten in Indonesien, den Reichtum und die Einzigartigkeit von Kunst und Kultur sowie interessante Touristenattraktionen erweitern. Unterdessen drückte der Sprecher des thailändischen Parlaments, Wan Muhammad Nur Mata, der Ehrengast war, in seiner Rede seine Bewunderung für die Vielfalt der Ethnien und Kulturen sowie für die interessanten Reiseziele in Indonesien aus, die ihre eigenen Attraktionen sind. Dieser kulturelle Abend war gefüllt mit musikalischen Darbietungen, Liedern und Tänzen aus verschiedenen Regionen Indonesiens, die von Vertretern indonesischer Distrikte und mehrerer Universitäten in Indonesien aufgeführt wurden. Es gab auch zwei indonesische und thailändische Lieder, nämlich Tapisah 2 aus Ambon und Yam Yen oder auf Deutsch Liebe bei Sonnenuntergang, die direkt von Botschafter Rahmat Budiman und der Musikgruppe der Chula Longkorn Universität gesungen wurden. Das Pikanisa Theater mit einer Kapazität von 1200 Sitzplätzen war an diesem Abend voll mit Zuschauern, darunter Ehrengäste der thailändischen Regierung, des Diplomatischen Korps, Geschäftsleute, Indonesier, Journalisten, Absolventen, die indonesische Stipendien erhalten hatten, sowie Liebhaber indonesischer Kunst und Kultur. Liebe Zuhörer, das war Diplomatische Ecke.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 21. September. Wir beginnen mit dem 21. September 2001, dem Weltfriedenstag. Der Weltfriedenstag wird weltweit jedes Jahr am 21. September gefeiert. Die UN-Generalversammlung hat diesen Tag zu einem Tag zur Stärkung der Friedensideale erklärt, indem sie 24 Stunden der Gewaltlosigkeit und des Waffenstillstands einhielt. In der UN-Generalsitzung am 21. September 2001 hat die Generalversammlung diesen Tag einstimmig zu einem Tag der Gewaltlosigkeit erklärt. Das Gedenken zieht auch darauf ab, die Ideale des Friedens zwischen allen Ländern der Welt zu stärken. Wir kommen zum 21. September 1991, an dem Armenien die Unabhängigkeit erhielt. Am 21. September 1991 führte das armenische Volk ein Referendum durch, um die Unabhängigkeit von der Sowjetunion zu erklären. Im Oktober 1991 wurde Levonter Petrosyan zum ersten armenischen Präsidenten mit 83% der Stimmen gewählt. einige Monate später erkannte die internationale Gemeinschaft offiziell die Souveränität dieses Landes nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 21. September 1999, dem Erdbeben in Taiwan. Das Erdbeben mit einer Magnitudenskala von 7,3 erschütterte Taiwan am 21. September 1999. Das Beben forderte etwa 2.415 Todesopfer und mehr als 11.000 Menschen. Wurden verletzt. Es war das zweitstärkste Erdbeben in der taiwanischen Geschichte nach dem Shinjuku-Taichu-Erdbeben im Jahr 1935. Das taiwanische Erdbeben am 21. September 1999 ereignete sich, als Menschen auf das jährliche Herbstfestival warteten. Um dieses Erdbeben zu erinnern, wurde eine Schule Kung Fu in ein Erdbebenmuseum umgewandelt. Das Erdbebenmuseum Wufeng wurde am 13. Februar 2001 eröffnet. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Menschen müssen bei der Bewirtschaftung von Mangroven werden für CO2-Investitionen unterstützt werden. Der Generaldirektor für soziale Fortwirtschaft und Umweltpartnerschaften des Ministeriums für Umwelt und Fortwirtschaft, Bambang Suprianto, erklärte, dass die Menschen bei der Bewirtschaftung von Mangroven für Kohlenstoffinvestitionen unterstützt werden müssen. Im Zufolge ist die Unterstützung der Gemeinschaft der Schlüssel zur Erschließung potenzieller Geschäftsmöglichkeiten im Ökotourismus durch die Nutzung von Mangroven. In einer Diskussion über das Management von Ökosystemen mit blauem Kohlenstoff zur Verwirklichung des Volunetzing 2023 am Samstag, den 16. September in Jakarta, erklärte er, dass die Bewirtschaftung von Mangroven als soziale Werden durch die Gemeinde eine der Bemühungen zur Unterstützung des indonesischen Netzing 2030 für Fortwirtschaft und andere Landnutzungen Follow the Roadmap, bei der die Kohlenstoffbindung oder Speicherung das Hauptziel zur Reduzierung der Emissionen ist. Er erklärte, dass es in Indonesien derzeit 3,31 Millionen Hektar Mangrovenwälder gebe, von denen sie 422.000 Hektar mit Gemeinden überschneiden und 115.000 Hektar davon in Form sozialer Fortwirtschaft zur Verfügung gestellt wurden. Er sagte, dass es fünf Dinge im Zusammenhang mit Governance-Fragen gebe, um Volunetzing 2030 zu erreichen. Erstens ist die Nutzung des vorhandenen Kapitals oder Mangrovenwälder und zweitens sind Investitionen in die Gemeinschaft, damit diese das Mangroven-Ökosystem verwalten möchte. Drittens ist die Stärkung der Programme zur Unterstützung der Mangroven-Bewirtschaftung für die Gemeinschaft sowohl durch Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftler, den privaten Sektor als auch die Regierung selbst. Viertens ist die Regel des Partnerschaftsmusters, wie in der Präsidialverordnung Nummer 28 von 2023 über die integrierte Planung zur Beschleunigung der sozialen Fortwirtschaft. Dabei handelt es sich darum, dass der Präsident nicht nur das Ministerium für Umwelt und Fortwirtschaft mit der sozialen Fortwirtschaft beauftragt, sondern auch industrieübergreifende Akteure, insbesondere Gouverneure, Bürgermeister und Bezirksleiter einbezieht. Die fünfte Verwaltung ist die Stärkung des aufgebauten sozialen Fortwirtschaftssystems, in dem das Vertrauen der Öffentlichkeit gestärkt und sichergestellt wird, dass die getätigten Investitionen langfristig von Nutzen sein werden. Zum Beispiel dauert das soziale Fortwirtschaftsprojekt oder Volunetzing nur 3 Jahre, aber das Projekt mit der Gemeinschaft wird ewig dauern, weil die Nachhaltigkeit des Unternehmens dafür sorgt, dass die Gemeinschaft den dreifachen Nutzen erhält, sodass sie auch erhalten bleibt, sagte Bambang Suprianto weiter. Das war unser Indonesien.
Standar yang mana? Karena semua ingin lebih dari sebelumnya. Jika 1 + 1 = 2, kenapa hitunganku selalu saja tidak sama? Mungkin saja karena faktor X, atau mungkin manusia selalu ikuti teks. Terkadang anak panahku melesat jauh, terkadang ku tangguh lalu kemudian jatuh. Aku coba bangkit meskipun sulit, kecepatan kuatku dari bumi ke langit. We'll be right back.
kepala di atas debu. Saat bertemunya walau jarang lima waktu. Mungkin ku rasa apa yang kau rasakan, dan mungkin kau tahu rasanya bila terdekat. Sering ku bertingkah seperti Charlie Chaplin, tak banyak bicara, bergerak seperti mesin. Seperti tanpa gerakan, mereka berpikir mungkin ku tak punya tujuan. Aku coba bangkit meskipun sore.
Voice of Indonesia.
Imkai dengan program Budvaris Indonesian Mili Ih Inan Dentans Wali Jamaliha Osbantong Fostelen. Di bahasa dari Misa Futurismo Uns Kreativita Sandiaga Salahuddin Uno Begurusta di Antum di ASEAN Stat Uberhifter di an eine Reihe von Tagesordnungspunkten beim 53. ASEAN-Gipfeltreffen in Jakarta teilnahmen. So wurde bei der Begrüßung der Ankunft des kambodschanischen Premierministers Hun Manet der Wali Jamaliha Tans aus Banten aufgeführt. Dieser Tans stellt die Freude dar, wenn man die Anwesenheit eines Ehrengastes begrüßt und zeigt besondere Elemente, die die Geschichte der Kultur, Werte und Eigenschaften des energiegeladenen, fröhlichen, freundlichen und hässlichen Volkes von Banten erzählen. Die Wächter der Wali Jamaliha Tans wurde am 5. November 2010 beim Annual-Festival als typischer Banten-Tanz eingeweiht. Seitdem wird er dort als Begrüßungstanz vorgeführt. Dieser Tanz beschreibt die Identität von Banten. Die Initiatorin dieses Tanzes war Ratu Atut Kosia, die damalige Gouverneurin von Banten. Die meisten Tänzer des Wali Jamaliha Tanzes sind Frauen, die den Charakter des Banten-Volkes offen, fröhlich, warmherzig und energisch in einer religiösen Atmosphäre widerspiegeln. Neben dem warmen Eindruck sind bei dieser Tanzaufführung auch islamische Nuancen zu erkennen. Die von Wali Jamaliha Tänzern getragene Kleidung weist einen religiösen Touch auf, der die muslimische Mehrheit des Volkes von Banten darstellt. Die Wörter etymologisch kommt Wali Jamaliha aus dem arabischen Wort, das einen Bereich der Schönheit oder Attraktivität besitzt, bedeutet. Das Wort Wali Jamaliha setzt sich ebenfalls aus mehreren Wörtern zusammen, nämlich Limale oder Natur Walisah, Habil, udah gesih terdes folkes in Banten, wali diniha, udah religius broisho, uns wali jamali, udah ancium. Dir wali jamali hatan stajt, ih nua di ritmisen bewegungan, dir tenser, sunen jor oden ostruk, dir zele cum ostruk dingen, un es ein mitel dir Kiswelen komunikasun den naturlichen Reichtum die Geschichte des Sultanats die religiöse Gesellschaft den Wert der Vielfalt vorzustellen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über den Tanz Wali Jamaliha. Damit beenden wir das Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von dem Musikfestival Java Blues and Roots. Liebe Zuhörer, die Verwaltungsbehörde des Tempels Borobudur wird am 23. und 24. September 2023 das Java Blues und Roots Musikfestival im Borobudur Hochland des Bezirks Purworejo der Provinz Zentraljava veranstalten. Das Blues Musikfestival wird mit einem intimen Konzept mit einer Kombination aus Camping vorbereitet. Nianiscaya, eine hochrangige Beamtin des Ministeriums für Tourismus und Kreativwirtschaft, sagte, dass das Java Blues und Roots Musikfestival unter dem Motto Entdecken Sie Ihr Abenteuer durch die Kombination von Musikkonzerten mit Campingaktivitäten abgehalten wurde.
Tema Java Blues and Roots Music Festival ini adalah Discover Your
Adventure. Das Thema des Java Blues and Roots Music Festival ist Entdecke dein Abenteuer. Dieses Konzert dient natürlich dazu, das Musikökosystem zu stärken und die Bewegung von Touristen zum Borobudur-Tempel zu fördern. Aus diesem Grund kombinieren wir ein Musikkonzert mit Campingaktivitäten in den Menorehügeln. Dieses Konzert bietet ein einzigartiges und anderes Musikerlebnis und Vergnügen. Das Java Blues and Roots Music Festival soll von etwa 300 bis 400 Personen besucht werden. Der Höhepunkt der Veranstaltung findet vom 23. September um 14 Uhr westindonesischer Zeit bis zum 24. September um 11 Uhr westindonesischer Zeit statt. Der Direktor für Finanzen, Allgemeine Abgelegenheiten und öffentliche Kommunikation der Borobudur Verwaltungsbehörde Ramlan Kamarullah erklärte, dass beim Java Blues and Roots Festival etwa 500 lokale und nationale Künstler oder Bands wie Gugun Blues Jazz, Bari Likumahua, Adrian Adi Utomo und Saran Unisan aus der Indonesian Blues Community of Tretton werden.
Dan ini kami akan menampilkan
wir werden etwa 500 lokale, nationale und internationale Künstler oder Bands vorstellen. Und unsere Hauptgaststars sind Gugun Blues Jazz, Bari Likumahua und Adrian Adi Utomo aus den USA sowie Sarah und Nissan aus der Indonesian Blues Community. Neben dem Genuss von Bluesmusik beim Camping bietet das Java Blues and Roots Music Festival auch eine Reihe anderer interessanter Veranstaltungen an. Darunter Sharing Session, Jam Session, Produktstände der Kreativwirtschaft, Lagerfeuer und Grillabende im Ferien. Die Eintrittskarte beträgt ₹100.000 für Zuschauer und ₹250.000 für Übernachtungen pro Zelt im Deloano Glamping, das von der Borobudur Verwaltungsbehörde BOB verwaltet wird. Zuvor wurden zur Förderung dieses Blues-Musik-Ereignisses die Vorveranstaltungen in Form von Minikonzerten in Yogyakarta, Purwokerto und Purworejo, Pressekonferenzen, Tourismus, Sensibilisierungskampagnen und der Sozialisierung von Sabta Pesona oder sieben Elemente indonesischer Tourismusprodukte wie Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit, Kühle, Schönheit, Freundlichkeit und Erinnerungen durchgeführt. Liebe Zuhörer, das war unser Programm dies und das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören.
Hanya satu kata tiada sempat terucap. Walau kita berjumpa dan saling menyapa, hanya satu kata, kembali karam di hati. Walau sering bicara sampai lupa waktu, di mana ku harus mencari sebuah kata yang hilang saat denganmu. Bukan banyak kata ketika ingin bicara tentang bara di dada, cukup satu kata. Di mana ku harus mencari sebuah kata yang hilang saat denganmu? Bukan banyak kata ketika ingin bicara tentang bara di dada, cukup satu kata.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Donnerstag spielen wir für Sie ein altes Poplied Indonesiens. Heute präsentieren wir Ihnen ein Lied mit dem Titel Aku Tak Biasa oder auf Deutsch Ich bin es nicht gewohnt, gesungen von Alda Risma. Die verstorbene Alda Risma war eine Sängerin, die in den 90er Jahren ziemlich berühmt war. Alda Risma war bekannt, seit sie das Lied mit dem Titel Aku Tak Biasa oder auf Deutsch Ich bin es nicht gewohnt veröffentlichte. Dieses Lied ist die erste Single aus ihrem gleichnamigen ersten Album, nämlich Aku Tak Biasa, das im Jahr 1998 veröffentlicht wurde. Für das Lied Aku Tak Biasa oder auf Deutsch Ich bin es nicht gewohnt, das von Rudi Loho Kreiert wurde, gelang es Alda den Indonesian Music Prize als beste weibliche Pop-Solo-Sängerin zu gewinnen. Der Erfolg und die Popularität dieses Liedes veranlassten andere Sänger in Indonesien dazu, das Lied mit der neuesten Version zurückzubringen. Einer der Sänger, die dieses Lied erneut sang, war Syahrini im Jahr 2010. Liebe Musikfreunde, hier ist Alda Risma mit dem Lied Aku Tak Biasa oder auf Deutsch Ich bin es nicht gewohnt. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Aku tak biasa.
Voice of Indonesia.